Hier ist Familienstark trotz LRS, dein Mutmach-Podcast mit Corinna und Nadine von Anderslern. Schön, dass du dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die den schönen Titel trägt: Typische Strategien von Kindern und Jugendlichen mit LRS bzw. Legasthenie, die jeder kennen sollte. Wen meinen wir mit jeder? Diese Folge ist eigentlich nicht nur für Eltern von Kindern mit LRS gedacht, sondern auch und gerade für die lieben Lehrerinnen und Lehrer und eigentlich für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es soll in dieser Folge um die typischen Strategien und Verhaltensweisen gehen, die viele Kinder, die von Legasthenie, LRS betroffen sind, an den Tag legen.
Sowohl in der Schule als auch zu Hause.
Genau, das können überall sein. Aber es geht vor allen Dingen auch so um Lernsituationen.
Genau.
Ne? Situationen, in denen Lesen und Schreiben quasi eingefordert wird oder an den Tag gelegt werden soll, sozusagen. Ganz kurz zur Erklärung. Es geht uns überhaupt nicht in dieser Folge darum, die Kinder irgendwie vorzuführen, zu enttarnen oder darum, dass das Verhalten, das wir gleich beschreiben werden, irgendwie von uns gewertet oder bewertet werden soll. Unsere Sicht ist da einfach eine völlig andere. Wir möchten aufklären und informieren, ganz sicher auch die Lage von diesen Kindern eben sehr klar aufzeigen und letztlich auch mal sagen, dass Kinder, die diese Dinge tun, und diese Vermeidungs- und Vertuschungsstrategien, das klingt ja an sich auch schon wertend, ne? Die dieses Verhalten einfach zeigen, die sind einfach in großer Not. Und diese Maßnahmen erscheinen ihnen als die einzige plausible Möglichkeit, einfach gerade den Schulalltag zu beschreiten. Ja, genau. So, und das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und wir als Lerntherapeutinnen, wir kennen das so gut, dass Eltern auch sagen, Mensch, und das macht er immer, wenn es um Lesen geht und dieses oder jenes zeigt sie immer, wenn in der Schule und so weiter. Also man kriegt ja auch Rückmeldungen und so. Und deswegen möchten wir einfach mal aufklären, dass jedes Verhalten, was nicht so in der Norm liegt in der Schule, dass das im Grunde Ursachen hat und die man aber kennen muss oder die man erkennen könnte, wenn man nur mal besser hinsehen würde.
Und das passiert ja auch total unterbewusst von den Kindern. Also die haben sich das zwar über oft längere Zeit schon so Strategien irgendwie angeeignet oder vollziehen die, aber das passiert ja meistens alles total unbewusst.
Ja, genau. Ne, also da geht kein Kind hin und sagt, nun möchte ich mal so richtig scheiße verhalten, sondern ganz häufig sind das auch einfach Verhaltensstrukturen, so dass die sind so das letzte Mittel irgendwie. Mhm. Da kommen wir aber gleich drauf, was wir genau damit meinen. Wichtig finde ich noch zu sagen, dass ja in der Literatur ja immer so gerne diese Unterscheidung zwischen Jungs und Mädchen gemacht wird.
Oh ja.
Das ist bestimmt im Hinblick auf die genetische Komponente gerade von Legasthenie vielleicht zielführend, also ne, weil Jungs eben häufiger betroffen sind als Mädchen, aber wir stellen immer wieder fest, wenn es um diese Vermeidungsstrategien geht, dann würden wir eigentlich gerne eine ganz andere Unterscheidung treffen, allein weil unsere Welt nicht nur aus Jungs und Mädchen besteht zum einen, sondern eben einfach aus Menschen. Und wir würden sehr viel lieber zwischen eher extrovertierten Menschen beziehungsweise Kindern in diesem Fall unterscheiden und eher introvertierten Kindern. Ja. Weil wir eben einfach festgestellt haben, dass gerade die zweite Gruppe, also die introvertierten Kinder, die eben nicht so laut und rebellisch nach außen gehen und alles in Frage stellen oder auch laut um Hilfe bitten, dass die so oft viel zu lange leise unter der Situation leiden und eben viel zu oft nicht auffallen. So, und dann entweder sehr spät oder überhaupt nie bei uns in der Lerntherapie ankommen. Und das finden wir einerseits hochinteressant, woran mag das liegen, dass das so ist, und andererseits finden wir das auch so tragisch und deswegen möchten wir gerne aufklären darüber, dass nur weil ein Kind leise und ruhig ist und eben nicht laut um Hilfe schreit, noch lange nicht bedeutet, dass dieses Kind keine Hilfe braucht. Und das ist einfach ein Bereich, den möchten wir ganz, ganz unbedingt ansprechen, weil ich einfach ganz klar auch sagen muss, ich habe jahrelang als Deutschlehrerin an einer Hamburger Stadtteilschule gearbeitet, also in so einem richtigen Brennpunkt-Stadtteil im Süden Hamburgs. Und in der Rückschau auf diese Jahre muss ich auch sagen, dass die lauten Kinder, also die extrovertiert sich verhalten und eher rebellisch und ja, sich eben auch, ne, oppositionell den Lehrern gegenüber verhalten, dass die im Grunde noch Glück im Unglück haben, weil man die als Lehrkraft doch schneller in den Blick bekommt. Allein dadurch, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und wenn man dann Glück hat, findest du einen Lehrer, der dann nach den Gründen fragt. Es gibt leider ja auch den Fall, dass da dann jahrelang nur auf der Verhaltensebene immer nur rumgedoktert wird und wir müssen das Verhalten muss sich ändern und ständig irgendwelche Maßnahmen sind, weil das Verhalten eben nicht entsprechend ist oder viel Unterrichtsstörungen da sind und so. Aber ein guter Lehrer hat im Studium auch mal gelernt, dass keine Unterrichtsstörung ohne Grund passiert. So, und dann wird es genau an der Stelle interessant, wo LehrerInnen gerne hingucken sollten und für meine Begrifflichkeit auch müssten. Denn viele dieser extrovertierten, in Anführungsstrichen, Störer haben triftige Gründe dafür. Ja. So, und die haben aber im Grunde noch Glück im Unglück, weil man die zumindest irgendwie ins Radar kriegt, weil logisch im Unterricht, wenn einer stört, ist es natürlich sofort so, dass man das die eher unterbinden möchte.
Die Aufmerksamkeit schenken. Das gilt auch genauso für zu Hause. Gerade wenn auch mehrere Geschwister, finde ich, da sind, dann ist man ja auch immer partiell mehr mit dem oder derjenigen beschäftigt, die laut ist, die irgendwie in Action ist und
die Aufmerksamkeit fordert, ne? Als mit denen, die dann richtig, irgendwie still, ja. Eben ja leise sind, nicht sofort hier schreien, wenn es um Dinge geht. So, das stimmt schon. Genau. So viel sozusagen zu der Vorgeschichte, damit hier nicht der Eindruck entsteht, so wir möchten jetzt irgendwie hier mal so richtig anprangern, wie Kinder sich falsch verhalten. Darum geht es gar nicht. Es geht ganz im Gegenteil darum, dass wir sagen, guckt doch bitte hin und hinterfragt doch bitte Verhaltensweisen. Ja,
gibt
und,
immer einen Grund, ne?
Ja, und kein Störverhalten ohne Grund. So, ganz wichtig. Zurück zu den extrovertierten Kindern. Welche Verhaltensweisen, Verhaltensstrategien
sind so typisch, ne?
Sind da eigentlich so typisch? Ne? Auch da wieder nicht typisch im Sinne von öfter anzutreffen. Jedes Kind ist individuell, jedes Kind ist ein einzelner Mensch. Es gibt auch Mischformen natürlich, aber die einfach mal, um mal so ein bisschen eine Kategorisierung vorzunehmen, damit man das irgendwie einordnen kann. Also, ja.
Ja, du hattest ja auch schon öfter jetzt gerade den Begriff Störer. Oder man
Das kennt es ja auch so. Unbegriff eigentlich aus der Pädagogik.
Ja, ne? Eigentlich stört, gar nicht nett. Ne?
Nee, geht gar nicht.
Genau. Aber wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Ne? Im Klassenverband sowieso. Gut, zu Hause würde ich das jetzt eher nicht so sehen. Ja, die Kinder, die viel, die rebellieren, die stellen auch viele Fragen, sind laut, sind, ja, wie beschreiben sie häufig, wild. Sind so in offener Konfrontation häufig, ne? Also verweigern auch ganz offen. Nö, das mache ich nicht.
Das ist mir zu schwer, zum Beispiel.
Zu Was leicht.
Genau, das gibt es eben auch, ne? Es gibt auch Kinder, die offensichtlich, was heißt offensichtlich, eben die, stellt sich erst hinterher heraus, die nicht richtig lesen und schreiben können, die aber sehr viele Stunden davor darauf verwertet haben, zu sagen, das ist mir alles viel zu einfach hier. Das brauche ich nicht mehr machen. Das ist auch eine Strategie, also abzutun, was da jetzt auf mich zukommt. Ich weiß genau, ich kann das eigentlich nicht lesen, aber bevor ich sozusagen gegenüber dem Lehrer eingestehe, das kann ich nicht, sage ich lieber, das ist viel zu einfach, das mache ich nicht.
Ja, oder die dann
total menschlich verständlich.
Also ja, auch gerne Ausreden haben für alles. Sagen wir jetzt so Ausreden, ne? Das, keine Ahnung, ich habe Halsschmerzen, also gerne.
Hab die Brille nicht dabei,
mein Buch vergessen. Die gerne immer aus der Pause auch später kommen. Ich muss noch dies und das machen oder einfach auch gar nichts sagen, um dann schon einfach ein bisschen, weniger Unterricht mitzubekommen.
Das ist auch so ein Ding, ne? Also wenn ich mal daran denke, wie viele Kinder wirklich auch in der Pause oder gerade zum Ende der Pause in Konflikte geraten, dann ist das manchmal auch echt eine Vermeidungsstrategie. Also zu sagen, ich gerade lieber am Ende der Pause in so einen richtig scheiß Konflikt, dann kriege ich zwar Ärger und muss vielleicht zur Schulleitung oder muss vielleicht in, weiß ich nicht, wenn es einen Trainingsraum gibt oder in so einen Auszeitraum oder zur Sozialpädagogin. Hauptsache, ich muss nicht in den verhassten Deutschunterricht, der danach stattfindet. Also da muss man dann auch mal ganz genau hingucken, wann passieren die Konflikte eigentlich, ne? Und wenn das in den Pausen ist, auch genau hingucken, was wäre danach eigentlich gekommen. Das ist tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht so. Also das haben wir schon oft festgestellt, dass es dann gerade vor den Stunden richtig kracht. Also die verhasste Mathestunde ist auch so ein Ding. Oh ja. Ganz häufig kracht es vor den Mathestunden. Überhaupt, wenn so aversive, also wirklich so Stunden, die ich richtig scheiße finde, wenn die als nächstes kommen, das ist eine Mischung aus, da ist schon mal Frust und Angst und dann kommt irgendwas und dann eskaliert es. Also das ist ja auch ein Teufelskreis.
Kennt man ja auch von sich selber. Man muss irgendwas total Blödes machen und dann schiebt man plötzlich den Haushalt vor. Oder andere Dinge, ne, die man plötzlich irgendwie ganz wichtig sind und die dann gemacht werden.
Nein, müssen. Aber ich meine auch so, das ist so ein Frustrationskreislauf, wenn ich eh unter Druck bin. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Kind hingeht und sagt, so, jetzt mache ich mal einen Konflikt, weil gleich ist Deutsch. Sondern vor der Deutschstunde haben die Kinder oft so einen Druck innerlich, dass dann ein Wimpernschlag von jemand anders ausreicht, damit man sich mal wieder so richtig in die Haare kriegt.
Ja, häufiges Toilettengehen zum Beispiel ist ja auch so eine
das der... Das ist ein Riesenthema.
Riesenthema.
Ja.
Trinken, Toilette gehen.
Gleich wird laut vorgelesen und mindestens 3 Leute laufen aufs Klo. Also wenn sie denn dürfen, wenn sie nicht vorher fragen müssen und so. Klar, logisch. Ja, dann möchte man selber mitlaufen manchmal. Aber wenn man denkt so, ja, das ist jetzt so offensichtlich. Nett. Das ist so klar, dass ihr jetzt gleich wieder aufs Klo geht. Klar, logisch, ja.
Ja, klar. Und dann, wenn die so richtig unter Druck sind, dann wird auch häufig die Verantwortlichkeit so abgegeben in Form von, Mama hat gesagt, ich muss das nicht machen oder... ja, andere Ideen, die da einfallen.
Ja, oder der Nachbar hat mich gestört, ich konnte das Arbeitsblatt nicht bearbeiten oder ich hatte ja auch die Brille nicht dabei, ich konnte das gar nicht lesen, ich habe das Buch gar nicht, ne, was wir gerade schon sagten. Also das sind auch wirklich Klassiker. Oder auch einfach träumend aus dem Fenster gucken und einfach abwarten, ob mich einer anlabert, also ob einer was sagt dazu oder ob ich damit vielleicht sogar durchkomme und einfach eben das nicht machen muss. Ne, das ist ganz häufig, oder erstmal ausgiebig trinken oder was zu essen rausholen. Oder auch im krassesten Fall aufstehen, stören, andere in Konflikte hineinziehen. Damit,
bis zum Rausschmiss sogar, ne? Also
ja. Wir, ja. Mhm. Ne? Und in der Lesesituation selber ist häufig so ein über sich selber lachen, ne? Also selber, also man macht Fehler beim Lesen und bevor ein anderer lacht, lache ich selbst am lautesten. Mhm. Also man verliest und haha, guck mal, hab ich Quatsch gelesen. So, also das ist auch ganz häufig der Fall.
Ja, so ein bisschen albern, ne?
Überhaupt viel überspielen, durch Lachen, durch, ja, überhaupt beim Lesen selber über, ja, also eigentlich über sich selber sehr verletzende Dinge sagen, bevor es ein anderer tut. Oh, da war ich jetzt zu doof oder Mann, bin ich blöd, dass ich das nicht lesen konnte. Das ist wirklich häufig, dass das passiert. Ich hatte mal einen ganz schwachen Lesekurs in Klasse 5. Da war das an der Tagesordnung. Da hätte gar keiner gelacht, weil sie eben alle auf einem ganz schwachen Niveau unterwegs waren beim Lesen. Aber da hatte ich mehrere Schüler, die dann immer, wenn sie dran waren, also schon mal im Vorwege sich selber so richtig schlecht geredet haben. Und ich glaube, kein anderer hätte sie wirklich ausgelacht. Aber das war eindeutig so aus der Angst heraus, wenn ich jetzt dran bin gleich mit irgendwas, obwohl sie es noch nicht mal, sie mussten noch nicht mal vorlesen. Aber selbst dann, wenn sie sich selber gemeldet haben, gesagt, ich versuch's jetzt mal, dann war klar, erstmal kam so ein Schlag gegen sich selber. Ja, und das war auch schlimm zu sehen, dass ich mir dachte, mein Gott, was ist denn das? Und das erkläre ich mir alles erst im Nachhinein eigentlich wirklich, weil ich auch zu wenig Ahnung hatte von den Dingen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass anderen Lehrern anders geht. Ja, dieses Verhalten ist eben eher so, dass man das auch beobachten kann und dass man das auch bemerken kann. Also ein Kind, das eben auch ja auch immer wieder in Diskussion geht mit dem Lehrer oder in Frage stellt, was denn da jetzt gemacht werden soll. Wieso müssen wir das lesen? Das muss ich nicht lesen. Ne? Diese Diskussionen führen natürlich eher dazu, dass ein Lehrer hellhörig wird. Ne? Und auch guckt, ne, wenn wir jetzt vom Lesen, wir haben jetzt ja die ganze Zeit vom Lesen gesprochen. So, beim Schreiben ist das aber so ähnlich. Wenn ich was aufschreiben soll oder ne, wenn es jetzt nicht abschreiben ist, sondern ich soll jetzt vielleicht irgendwie einen freien Text formulieren, dann sind das genau die gleichen Muster. Ja, ich habe keinen Stift dabei.
Und ich lasse mir extra etwas länger Zeit.
Bis so, ich anfange
zum genau, Beispiel. Genau, dass ich es nicht schaffe oder gar nicht mehr hinbekomme, sodass ich dann zu Hause in Ruhe das vielleicht irgendwie.
Genau, ist auch so ein Indiz. Ja, die Hausaufgaben sind immer gut. Ne? Und weil Mama oder Papa vielleicht auch geholfen haben.
Ja, oder weil ich da auch ne? die Ruhe habe für mich alleine.
Zum Beispiel. Oder eben auch, weil da Hilfe da ist, Gott sei Dank. So, und aber dann die schriftlichen Leistungen so im Unterrichtsbetrieb, so im Alltag, sind dann oft sehr viel deutlicher schlecht. Und oder rudimentär, diese Wertung möchte ich da auch eigentlich gerne rausnehmen, schlecht in Bezug auf was denn überhaupt so, ja, auf die Altersgruppe dann wieder, da ist es wieder, ne? Aber ja, auch da, denn mein Heft ist voll oder ich habe mein Heft gar nicht dabei oder ich habe keinen Zettel, ich habe keinen gefunden, der mir einen Zettel gibt und so. Also da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge, die man sich ausdenken kann. Das kennt man ja auch aus anderen Situationen. Das ist ja gar nicht isoliert jetzt nur auf diese Geschichte mit dem Lesen und Schreiben bezogen, sondern das ist ja immer dann, wenn Kinder mit Überforderung konfrontiert sind, neigen die zu diesem Ausweichverhalten. So, und es wäre so schön, wenn die Schule das endlich mal auch mal sehen würde, weil oft genug passiert ja Folgendes: Die Kinder werden also in Permanenz abgestraft für nicht gewünschtes Verhalten. Und auf dieser Ebene wird also ständig sanktioniert und ständig haben wir Klassenkonferenzen. Das geht ja bis hin zum Schulverweis. Letztlich, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, also wenn du immer wieder die Regeln brichst, kommst du ja irgendwann in so eine Maschinerie von, ne, jetzt wirst du abgeschult. Also das ist dann immer so der letzte Endzustand, ist dann immer die letzte Klassenkonferenz vor Abschulung. Und wie häufig ich auch in diesen Konferenzen saß und dachte, das wird dem gar nicht gerecht. Also natürlich hat er sich komplett daneben benommen und hat sich schlecht verhalten und natürlich kann man das nicht einfach laufen lassen. So meine ich das nicht. Aber in den seltensten Fällen hat sich wirklich mal einer mit den Gründen für dieses Verhalten
Kann
beschäftigt.
ich mir vorstellen.
Ne, das gilt sowohl für ADHSler als auch für Leute mit Legasthenie, LRS. Das ist nicht wahrgenommen worden, sondern wir haben dann immer auch an diesem Verhalten uns abgearbeitet und sanktioniert und gesagt, du musst dich doch besser konzentrieren. Also, dass so häufig ich gedacht habe, meine Güte, da steckt doch mehr dahinter. Und wenn du Klassenlehrerin bist, kennst du deine Kinder eigentlich sehr genau, die in deiner Klasse sitzen. Und dann weißt du auch, nee, komm, der Junge da, ne, bei dem Paul, da weiß ich ganz genau, da steckt da mehr dahinter. So, und das ist auch ein Gefühl und das darf man dann auch sagen. Und das ist wirklich ein Appell an die Klassenlehrerin, da auch wirklich den Mund aufzumachen. Auch gerade in diesen Klassenkonferenzen, wo dann immer nur im Verhalten so, ne, auch an die Eltern, wenn ihr ein Kind habt, das andauernd auffällt durch Fehlverhalten, dann guckt da genauer hin. Also es geht doch keiner in die Schule und sagt, mach ich mal nur Scheiß. Fast immer steckt da mehr dahinter. Und das kann ganz häufig Überforderung sein. Ganz häufig. Es kann auch Unterforderung sein in anderen Situationen, klar. Aber ganz häufig ist es Überforderung. Frust, Stress, Druck, wohin damit? Ja, Konflikt
Nach außen.
nach außen. Das sind die einen. So.
Genau. Und schwieriger zu erkennen oder ja. Das zu sehen sind, ist tatsächlich bei den introvertierten Kindern. Die sind ja eher still, ruhig, ja fast unsichtbar.
Stimmt.
Ja.
Das sind so, ne, das sind so, ne, ohne das jetzt wieder in die Gender-Schubladen stecken zu wollen, aber das sind typischen ruhigen Mädchen. Ne? So, gibt aber genauso viele ruhige
Ja,
Jungs,
ich wollte
die
gerade
sich
sagen,
also quasi
also
im
ja.
Deutschunterricht unsichtbar machen. Also, wenn die so, als hätten die so einen Zaubermantel an. Wenn ich mich nur nicht bewege und nur nichts mache, dann fällt keinem auf, dass ich nichts mache.
Und
Also, aber
es
den.
fällt ja auch wirklich lange nicht auf.
Nein, es fällt ja
Ja.
leider tragischerweise ja ganz lange nicht auf. Warum nicht? Weil wir in der Schule ja um jeden froh sind, der leise ist. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Da bin ich auch nicht frei von gewesen. Und das wird mir jeder Kollege sagen, dass man doch in so im Alltagsbetrieb vor allen Dingen mit den lauten Kindern zu tun hat. Weil
Ja.
man ja in Permanenz dabei ist, für die anderen sozusagen eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo das überhaupt möglich ist zu lernen. Und damit bist du in Permanenz damit beschäftigt, die lauten Kinder zur Ruhe zu kriegen. Das hat natürlich auch mit den Strukturen in der Schule zu tun, weil in dem Setting mit so vielen Kindern, teilweise 35, 36 Kinder in einer Klasse, da muss es einfach leise, da muss für Ruhe und Ordnung gesorgt werden. So, das ist eben einfach ein verdammtes Setting, was aus grauer Vorzeit ist. Ne? Und da bist du ja in Permanenz schon damit beschäftigt, sozusagen diese unnatürliche Sozialform, wir sind alle leise und sitzen auf dem Stuhl, immer wieder herzustellen. Und natürlich fällt dir dann am wenigsten wahrscheinlich sogar das Kind in der letzten Reihe auf, das sich hinterm Buch versteckt und gerade gar nichts anderes tut, als da zu sein und durchzuhalten und auszuhalten, dass es da sitzen muss.
Und hoffentlich nicht drankommt.
Genau.
Ja, also ja, man kann sagen, lavieren sich ja auch oftmals so ganz intelligent dadurch. Also sie formen
Total.
sie auswendig lernen, Wortbilder
Genau, die sind oft ganz
auswendig lernen.
fleißig im
Ganz
Hintergrund
fleißig, genau.
und ganz fleißig damit beschäftigt, dieses Bild von
Ja.
sich aufrechtzuerhalten, des der stillen, fleißigen Schülerin des stillen, fleißigen Schülers.
Ja, aber auch, aber vor Ausreden machen sie jetzt auch nicht. Also Ausreden werden auch formuliert. Mhm. Aber ja, häufig auch, ja, so Kopfschmerzen, Hals, also so ein bisschen.
Ja, die haben oft auch psychosomatische Beschwerden. Aber ja, das betrifft alle überforderten Kinder. Ja, ne? Also stimmt. Bauchweh, immer Mittwoch, wenn ich genau weiß, da ist gleich wieder Lesen dran. Das ist dann oft schon Standard. Mhm. Das geht ja in diesem Teufelskreis Lernstörungen letztlich bis hin zu, ich gehe da nicht mehr hin. Ich kann das nicht ertragen, ich gehe da nicht mehr hin. Komm mir, was da wolle, ich gehe mittwochs nicht zur Schule. Mhm. So, und da haben wir ja auch oft Eltern, die dann sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Er oder sie verweigert sich komplett und geht einfach nicht mehr hin. Dazu wollten wir ja auch nochmal eine gesonderte Folge machen.
Ja, das ist eher so, dass sich die negativen Energien eher so nach innen wenden.
Ja, gegen, ne? Sich selbst.
Gegen sich selbst, so, genau.
Ja, mhm. Das stimmt. Wo andere nach außen gehen, ja, und sehr explorativ sagen, du hör mal zu, dann mach ich ja nicht,
genau,
der Scheiße hier.
Das ist schon
zu
so,
Recht, ja, sogar. Mhm. Ne? Also ich meine, man muss sich ja jetzt vorstellen, die Situation ist ja einfach mal so. Ne? Wir reden jetzt nicht von Kindern, die gut aufgehoben sind, die eine adäquate Förderung kriegen in der Schule, wo die Lehrkraft am Ball bleibt und so weiter. Von denen reden wir nicht. Wir reden von den Kindern, bei denen noch nichts gelaufen ist.
Ja.
Die also sozusagen in einem Schwebezustand sind, die über sich selber wissen, ich kann nicht. Über die das aber niemand sonst schon weiß, in den meisten Fällen. Ne? Oder zumindest nicht in der Heftigkeit im Bilde ist darüber, was eigentlich los ist. Mhm. Und die also jetzt mit Händen und Füßen versuchen, diese Situation irgendwie für sich zu regeln. So, und das Naheliegendste ist dann für die einen das laute Stören, das Rausposaunen dessen und wiederum andere richten all dies Negative, diese ganzen negativen Gedanken gegen sich selber. Da sind oft ganz schlimme Selbstzuschreibungen auch am Wirken, mhm, wenn Kinder dann bei uns zum ersten Mal sind und sagen, ich bin ja eh zu dumm. Mhm. So, dass LRS und Legasthenie erwiesen nichts mit Intelligenzminderung zu tun hat, sondern im Gegenteil eine Intelligenzminderung Ausschlusskriterium ist für LRS, mhm, und Legasthenie. Also du musst den Intelligenztest im mittleren Bereich bestehen, damit überhaupt festgestellt werden kann, dass du eine Legasthenie oder eine LRS hast. Ne? Also, aber das ist den Kindern ja nicht klar. Also die Selbstzuschreibung ist dann, ich bin wohl zu dumm. Mhm. Ich bin zu dumm, ich bin zu blöd, ich habe hier das eh nicht. Und das sind ganz, ganz negative Glaubenssätze.
Ja, und die entschuldigen sich auch ganz häufig.
Stimmt.
Die entschuldigen sich ganz häufig für, ja, dass sie was nicht fertig gemacht haben, ja, wie sie etwas geschrieben haben, wie sie vorgelesen haben oder, ja.
Und gleichsam haben sie oft so ganz geschickte Strategien, die auch ganz aufwendig sind. Mhm. Also gerade in den Fächern, also in so einem Fach wie Biologie zum Beispiel, ne, Fachbegriffe, da werden die Wortbilder auswendig,
ja,
gelernt. Richtig. Und dann hoffen sie, dass das ein Text oder dass ich irgendeine Aufgabe kriege, wo ich diese wiedererkennen muss oder zuordnen muss, also zum Beispiel so ein Skelett beschriften und sowas. Das klappt dann gut, weil die Wortbilder auswendig
lernen. Die haben ein ganz visuelles Gedächtnis. Also
ja, im Grunde wie Fotografien,
ja,
also
genau.
Wortbilder sozusagen nur abmalen, ohne zu verstehen, wie die Buchstaben zusammenhängen. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung des Gehirns.
Ja. Mhm.
Also das muss man ja erstmal schaffen. Und deswegen sind sie auch oft schnell erschöpft, ne? wenn gelesen, geschrieben werden soll. Ja klar, ich meine, das ist doch ganz logisch. Das Gehirn muss in ganz vielen anderen Bahnen denken, um da überhaupt eine vergleichbare Leistung überhaupt hervorzubringen. Gerade im Fachunterricht. Das ist schon krass. Und und auch überhaupt das Anwenden dieser Vermeidungsstrategien ist ja auch immens anstrengend. Also dieser permanente Druck, es könnte jemand merken, dass das so ist.
Mhm.
Und gerade die älteren Schüler, Klasse 5, 6, 7, ne, die haben ja über Jahre sich schon antrainiert. Also die leben ja wie in so einer Parallelwelt. Es darf keiner merken, dass das so ist. Und das schränkt wahnsinnig ein. Und das muss wahnsinnig anstrengend sein. Also, und wir erleben das ja so häufig, dass dann bei uns zum ersten Mal das dann ausgesprochen wird und dass das so eine Erleichterung ist, dass es überhaupt erst mal gesagt ist.
Ja.
Und dann, dass dann noch effektive Hilfe eintritt, ist dann natürlich der logische zweite Schritt. Aber dass es überhaupt erst mal raus ist und dass es so sein darf, das ist ja schon für ganz viele Kinder die erste riesige Erleichterung. Dann merkt man richtig, wie so ein Rucksack von einem runterfällt. Und das tut mir so leid, weil das gerade bei den Introvertierten oft so viel zu spät ist. Ne, hätte man da in der Klasse 2, 3 spätestens angesetzt, dann hätte man doch nicht so lange Leidenswege hier teilweise, wie wir sie so sehen.
Das stimmt.
Ne, und bei uns kommen in erster Linie tatsächlich die extrovertierten Kinder an. Klasse 2, spätestens 3, 4 so. Ja. Ne? Und die Introvertierten kommen sehr später. Viel später. Mhm. Die kommen in Klasse 5, 6, 7. Mhm. Ja. Und das täte doch nicht Not. Also wenn da, und wenn wir da jetzt ein paar Hörerinnen und Hörer erreichen könnten, die jetzt in ihrer Klasse morgen antreten und gucken, Mensch, habe ich die Susi in der letzten Reihe eigentlich so richtig angeguckt? Oder, ja. ne, oder was steht eigentlich dahinter, dass der Marcel in der ersten Reihe eigentlich immer gegen angeht, immer gerade dann, wenn es um Lesen geht? Es wäre so wunderbar, wenn da einfach Lehrerinnen und Lehrer hingucken würden. Und auch Eltern hingucken würden. Und in dem Moment, wo der Lehrer sagt, ja, stört immer und so, einfach mal überlegt, und hat das vielleicht auch mit dem Lesen zu tun?
Ja, erst recht, wenn er halt wenn immer das stört. Deutsch, nur im, Deutsch und, ne? im Deutschunterricht.
Oder wenn der Lesekurs oder jedes Mal so durch die Decke geht. Ne? Da, also es gibt ja kein wenig störanfällige, Top 1 platzierte Kurse in der Unterstufe. Und der Lesekurs gehört echt dazu.
Nochmal vielleicht zu erwähnen, doch nochmal auch, wie wichtig das Merkmal ist, dass manchmal fallen ja auch die Eltern so aus allen Wolken. Wenn zu Hause was gemacht wird, also eine Hausaufgabe oder zu Hause geübt wird, klappt das, nämlich in dem Rahmen, wo ich mich sicher fühle, eins zu eins, in Ruhe, alleine, ich kann nochmal gucken, etwas in Ruhe machen. Mhm. Und in der Schule klappt es nicht mehr. Oder beim Test oder in der Arbeit ist dann... Ja,
dieser typische Blackout auch.
Genau.
Ne? Weil dann tritt so eine Maximalüberforderung oft ein. Ja, aber das ist schon...
Aber das ist auch so ein Hinweis, ne?
Genau. Ja, oder auch so, ja, die Vokabeln haben eben noch geklappt und dann ist alles weg in der Arbeit. Das hat auch mit den Ängsten zu tun, die man natürlich aussteht, ist ja ganz klar. Ja, und was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist Abschreiben. Ne? Das ist auch so eine Strategie. Also den richtigen Nachbarn zu finden, bei dem man sicher sein kann, da kann ich also gucken. Ja, das oder der ist kann ja, mir vorlesen oder der kann mir helfen. Genau. Also wenn ein Kind immer wieder auch in Übungssituationen, jetzt von Arbeiten abgesehen, da haben wir alle abgeschrieben, Gott sei Dank, das soll auch bitte so bleiben. Ja. Also wer da nicht aufpasst, ist ja selber schuld. Ich meine aber so in der Alltagssituation, so jetzt wird irgendwas aufgeschrieben und da schreibt ein Kind in Permanenz ab. Dann geh doch bitte als Lehrerin den Schritt zurück und guck, woran liegt das denn? Und sanktionier nicht nur oder bestraf nicht nur, dass das so
das
ist.
Abschreiben, ja.
Sondern denn überleg doch mal, wer schreibt denn wohl ab, der es nicht kann?
So,
das kann
dann
unterschiedliche Gründe haben, aber ne, das wissen Lehrer ja auch. Aber im Alltagsbetrieb ist dafür nicht immer die Zeit und auch nicht der Blick offen genug, weil du mit so viel tausend anderen Dingen beschäftigt bist. Ich will da auch gar nicht die Lehrer in die Pfanne hauen, überhaupt nicht. Ich habe es, wie gesagt, viele Jahre auch nicht richtig gemacht oder zumindest nicht in Gänze richtig gemacht. Da würde ich mich heute für schämen, dass ich denke, mein Gott, da habe ich doch oft genug nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Ne? Und man nimmt vieles so persönlich und gerade dieses oppositionelle Verhalten, wenn da einer mit Permanenz vor dir steht und dich immer nur in Frage stellt, natürlich bist du dann gerade in den ersten Jahren des Schuldienstes total angefressen. Ist doch klar, was will der jetzt? Aber in den seltensten Fällen geht es um dich als Lehrerin. Fast immer geht es um den Schüler und um irgendetwas, was auf dem Weg schräg und schief und schlecht läuft. Für den Schüler, ne? Mit Schule. Und dann bist du halt die da steht als Repräsentantin dieses Schulsystems. Das ist dann eben so. Und das ist so wichtig, auch gerade den Anfängerinnen und Anfängern, das mal so klar zu machen. Unterrichtsstörungen haben so vielfältige Gründe und LRS und Legasthenie ist einer davon. Guckt hin, was die Kinder tun und warum.
Für die Eltern und die Mütter zu Hause, die das jetzt gehört haben, ist es ja auch wichtig, im nächsten Lehrergespräch oder so, dass man dann die Lage vielleicht etwas besser einschätzen kann.
Ja, und es schafft auch ein größeres Verständnis. Ne? Also wenn du ein Kind hast, was nun in der Schule, also der Lehrer ruft nun jeden zweiten Tag an, war wieder was. Ne? Du bist nachher ja schon echt gallig auch, das ist ja ganz klar. Wenn dein Kind immer wieder Probleme macht, du thematisierst das zu Hause und dann ist die Einsicht auch da, nee, alles klar, mache ich auch nicht mehr und hast du auch recht, Mama. Und dann nächsten Tag wieder, hat sich wieder geprügelt oder war wieder was oder
in
hat
dem gestört. Gleichen Zusammenhang, ne?
Im
gleichen
genau, und spätestens, wenn du denkst, komisch, zu Hause ist das nicht. Komisch, dann hat das was mit dem Unterricht zu tun. Das muss ja nicht immer LRS sein, das kann auch vielfältige andere Ursachen haben. Aber LRS und Legasthenie sind eben einer dieser bekannten Gründe. Ne? Und das ist so wichtig, dass ihr als Eltern da ganz wachsam seid.
Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit der Folge ja, ein wenig weiterhelfen und euch die Augen ein bisschen öffnen.
Ja, und wir hoffen, dass ganz viel mehr Kinder entdeckt werden und ihnen frühzeitiger geholfen wird. In diesem Sinne eine schöne Woche, ihr Lieben.
Tschüss.
Das war Familienstark trotz LRS für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns mit einem neuen Thema zurück. Bis dahin abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Like oder einen Kommentar zur Folge da. Mehr Informationen findet ihr unter corinnamelinski.de.